Herzlich willkommen zu einem neuen Workshop auf der Conspiracy 3. Heute ist der 18. Juli 2020 und wir haben hier einen Workshop rund um Dungeon Core Classics. Und zwar genauer gesagt wollen wir uns mit dem Rat der Weisen unterhalten und ein paar kleinere und größere Regelfragen und Hintergrundfragen für Dungeon Core Classics beantworten. Die ganzen Fragen werden aus dem Chat gestellt und wenn aus dem Chat keine Fragen kommen, stelle ich Fragen. Erstmal vielen Dank an alle Leute, die hier mitmachen. Also mit uns dabei ist der Marc.
Hallo.
Seines Zeichens Redakteur für den Trichter. Die erste Ausgabe ist ja vor kurzem erschienen, im Mai. Dann ist der Jonas dabei.
Hallo.
Jonas hat unter anderem auch schon für den Trichter geschrieben, hat einen neuen Patron geschrieben, ist auch im Support-Team für DCC aktiv, im Team Sesrekan und leitet die ein oder andere Spielrunde auch hier auf der Conspiracy. Und dann auch der Dennis.
Hallo.
Der Dennis ist ebenfalls mit im Team Sesrekan, hat aber auch mitgeholfen, den Purpurplaneten auf Deutsch zu veröffentlichen, nämlich mit der Übersetzung, wenn ich mich recht entsinne.
Korrekt.
Sehr gut. Und alle sind natürlich hier DCC begeistert und natürlich auch interessiert daran, einige Fragen zu klären, die bei DCC so auftreten. Und da würde ich doch einfach mal direkt starten mit einer Frage aus dem Chat. Der Lukas hat nämlich eine Frage für Dungeon Core Classics. Was hat das mit diesen ganzen Würfeln auf sich und wofür sind die Würfel in DCC überhaupt gut?
Ja, der Würfel ist ein Zufallsgenerator. Also du meinst wahrscheinlich jetzt die Würfel speziell bei DCC, oder?
Ich denke ja, dass er genau das meint. Ja.
Genau, es gibt diese lustige Würfelkette in diesem System. Es gibt ja in vielen anderen Rollenspielen so Modifikatoren, die du dann auf Würfelwürfe draufrechnen, also plus 1, plus 2. Du stehst auf einer Bierkiste plus 3 oder sowas. Und das kann unter Umständen eine ganz schöne Rechnerei bedeuten. Bei DCC geht man einfach in der Würfelkette eins höher. Also anstelle von einem W24 nehme ich einen W30 oder einen W16, wenn es schwieriger wird und damit wird die Schwierigkeit von Würfeln reguliert.
Ich fand das eigentlich eine sehr elegante Methode, um recht schnell die Sachen auf- und abzustufen.
Außerdem zielt das auf, eine der Grundphilosophien von DCC ab, eben, dass man schnell als Spieler Feedback zu seinen Aktionen kriegt. So ein +1, +2 Modifikator, das ändert jetzt nichts an, wie man sich als Spieler fühlt, wenn man seinen Würfel auf den Tisch klatscht, aber wenn ich statt ein W20 auf einmal ein W24 würfeln darf, ist das schon ein ganz anderes Gefühl und es gibt ein ganz anderes Spielerfeedback.
Die Würfel sind einfach auch geil, ehrlich gesagt.
Das ist der Hauptgrund, ja.
Ja, also das Gefühl von früher wiederzubringen, ein früher, was jetzt gar nicht alle erlebt haben, aber in den 70ern ein W4 zu sehen, ein W8, ein W20, da haben die Leute wahrscheinlich sehr gestaunt und ich weiß von mir selber auch, wenn ich Nicht-Rollenspielern diese Würfel zeige, dann sind die mal alle sehr irritiert, also schon bei einem normalen W20. Und dieses Gefühl, da ganz Neues zu machen, ganz neue Würfel zu benutzen, das wird natürlich durch diese seltsamen Würfel unterstützt.
Ich habe noch eine Frage, die sich daran anschließt. Diese Würfel sind natürlich ein bisschen merkwürdig und oftmals hört man eben DCC, das ist so super gonzo, super abgefahren. Es ist alles irgendwie zufällig, alles irgendwie völlig willkürlich. Inwiefern ist das denn überhaupt der Fall, wenn man DCC spielt?
Da ist eine Menge Zufall drin, auf jeden Fall. Aber man hat als Spieler auch Einfluss auf den Zufall. Und zwar ganz konkret hat ja jeder Spieler das Attribut Glück oder jeder Charakter hat das Attribut Glück. Und kann Glückspunkte verbrennen, um Würfelwürfe zu verbessern. Es gibt dann auch da Charaktere, die das noch besser können. Beispielsweise der Dieb oder der Halbling. Der Halbling kann sogar anderen Leuten Glück geben. Und die Zauberwirker oder die Zauberkundigen und die Elfen, die können ja auch Attributspunkte für ihre Zauber verbrennen. Das bedeutet, ja, ganz, ganz viel ist vom Zufall abhängig. Seien es die Zauber, die abhängig sind, seien es die kritischen Treffer, seien es die Patzer, aber man kann dort schon als Spieler steuernd eingreifen.
Das große Ding mit DCC ist, dass viele Leute, wenn sie es zum ersten Mal spielen, eben nur diese bunten Würfel und das Trichterkonzept sehen. Und wenn man sie dann noch für Stufe 1 hucken will, erzählt man ihnen noch, wie wild und verrückt die Magie ist. Bei DCC ist Magie eben nicht wie bei D&D eine sichere Sache. Nee, selbst ein Stufe 1 Magier kann aus Versehen mit einem gepatzten oder zu gut gewürfelten Zauber nicht nur den ganzen Plot, sondern auch die ganze Stadt des Plots sprengen. Das sind einfach Dinge, die passieren kann. Deswegen wird, glaube ich, von vielen Leuten, die DCC nur so am Rande mitbekommen, das ganze System, das ganze Spielgefühl als wild und eben gonzo und chaotisch, slapstickhaft, ein bisschen zu Unrecht abgestempelt. Weil was diese Mechaniken eigentlich nur machen, ist eben Spannung erzeugen, keine sicheren Outcomes für Einzelwürfe haben, aber trotzdem am Ende des Tages den Spieler immer die Kontrolle zu lassen darüber, was seine Aktionen auslösen können. Man nimmt halt immer Risiken in Kauf und genau das, die angesprochene Glücksmechanik, ist da so der große zentrale Ausgleich.
Man sollte vielleicht noch sagen, dass DCC eben auch nur so gonzo ist, wie man das möchte. Es gibt einfach Hintergründe und Abenteuermodule, die wirklich total over the top sind, wo es dann gleich im in den ersten 2 Minuten wird das, sieht man das Rad des Schicksals selbst vor dem Kosmos, vor dem kosmischen Sturm und hat auch nicht einen einzigen Würfelwurf gemacht. Aber man kann es eben auch sehr bodenständig spielen. Und wenn man zum Beispiel DCC Langmar spielt, das ist bedeutend bodenständiger und bedeutend erdiger als andere Sachen, die man so machen kann. Das ist ein bisschen Stoff und ein bisschen Art, wie man an das System herangeht.
Ich hätte in dem Zuge noch eine ähnliche Frage, beziehungsweise eine Frage aus dem Chat. Wenn wir über Gonzo sprechen, was meinen wir damit? Die Frage kommt von Lukas.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, im Rollenspiel meinen wir damit alles, was, wo der Fokus nicht darauf liegt, irgendwie eine plausible Welt zu haben, sondern eine Welt, die möglichst unberechenbar ist, wo alles Mögliche auftauchen kann. Sei es jetzt also irgendwelche Piraten, aber daneben hat man auch verrückte Wissenschaftler, die Atombomben bauen. Und es sind keine Grenzen gesetzt. Und es geht quasi mehr darum, ich möchte da einfach einen ganz spaßigen Abend haben und ich möchte jetzt nicht eine ganz detaillierte, plausible Welt kreieren.
Ja, ganz genau. Es kann eben das Gefühl, alles könnte passieren und vor allem etwas Neues passiert. Also das heißt, es geht darum, die Leute so ein bisschen aus ihrer gewohnten Umgebung herauszuheben. Also genau diese Leute, die vermutlich jetzt erwarten, oh, meine Spielwelt, die ist festgeschrieben, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, ein Ork hat einen Pelz in dieser Farbe, der ist so groß, der macht so, der spricht so. Nein, unter Gonzo machst du Sachen, die Spieler nicht erwarten, du machst wilden Scheiß. Die Idee bedeutet tatsächlich eben, ja, genau, etwas ganz anderes, das kommt aus anderen Richtungen, nämlich aus dem Gonzo-Journalismus, über Hunter S. Thompson, genau, aber im Spielbereich heißt es eben das, weil der sehr ultra subjektiv geschrieben hat. Das, was er gerade gefühlt hat, hat er beschrieben, das muss nichts damit zu tun haben, was gerade wirklich um ihn herum passiert ist, weil er auf Drogen war. Und zwar ständig.
Ja, wahrscheinlich.
Geht einfach wirklich nur um das, ja, Wilde, das Unerwartete, daran, dass immer Spannung da ist in jeder Situation, dass man nie weiß, was als nächstes passieren kann. Ist der nächste Raum ein weiterer Dungeon-Raum, wie mein Dungeoneering 17 Skill vorhersagen würde? Oder laufe ich jetzt auf einmal in ein interdimensionales Portal und befinde mich auf der Ebene des chaotischen Alkoholismus oder so und trinke mit den Göttern um die Wette auf Stufe 2? Das kann alles passieren.
Es ist schwer, da eine Überleitung zu finden zu der nächsten Frage. Darum versuche ich es gar nicht erst. Wir hatten kurz im Vorgespräch zwei sehr konkrete Regelfragen, die würde ich auch gerne mal aufgreifen. Und zwar einmal, wie funktioniert das mit Patzern bei Monstern und wie funktioniert das eigentlich mit den kritischen Treffern bei Monstern?
Fangen wir mal mit den kritischen Treffern an. Die kritischen Treffer von Monster, da gibt's eigene Monster-Crit-Tabellen. Die sind von Monsterart zu Monsterart unterschiedlich. Drachenkritten anders als Riesenkritten, anders als Untote. Die sind auch alle im Grundregelwerk drin. Aber was für viele Leute nicht klar ist, wo man sich auch immer ein bisschen einlesen muss, ist, was würfel ich auf diese Crit-Tabelle? Klar kann man nach seinem Bauchgefühl gehen und wenn man einen Spielfluss aufrechterhalten will, ist das manchmal auch nicht die schlechteste Idee. Aber offiziell ist vor dieser Crit-Tabelle noch eine Tabelle sozusagen, was für Würfel man auf diese Tabelle würfelt, was fast schon Traveler-Ausmaße an Tabellen erreicht. Und welche Würfel eben zum Critten bei Monstern verwendet werden, hängt exklusiv von den Trefferwürfeln des Monsters ab, weil das immer so ein bisschen der Monster-Level-Indikator ist.
Das ist im deutschen Grundregelwerk Seite 391, wo diese Tabelle ist und dann ist auf den folgenden Seiten aufgeführt, sind die einzelnen Tabellen für denn die Monsterarten aufgeführt.
die sind richtig wild. Also das, man möchte nicht von Dämonen oder vor allem nicht von Riesen zerquetscht werden. Das ist sehr unangenehm. Und Untote können auch sehr hässlich werden. Das sollte man nicht unterschätzen. Egal, ob es ein Zombie ist oder ein Vampir.
Ja, aber auch Dämonen, ne? Die können einem dann Verderbnis belegen oder können einem Attribute entziehen. Also diese Monster haben auch alle unterschiedliche Mechanismen in ihren kritischen Treffern.
Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich habe diese Regel zumindest so im Kopf und ich glaube, das ist eine der bei Monster-Crits am meisten vergessenen Regeln, ist, dass der eigene Glücksmodifikator auch die gegnerischen Crits bei Monstern beeinflusst.
Genau, ja, stimmt.
Also ein glücklicher Charakter kann sich nicht zurücklehnen, wenn er gekrittet wird, aber den erwartet nicht so ganz Schlimmeres wie jemand mit Glück 3 und minus 3 Modifikator. Genau.
Auch das steht bei 391.
Das stimmt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, diese Tabellen verwende ich in der Regel für richtig dramatische Gegner, also für den dahergelaufenen Allerweltsgegner, den man bei DC ja eh nicht so oft hat. Also eigentlich mit den meisten Begegnungen bin ich ziemlich signifikant. Da, wenn eine 20 kommt, dann mache ich das meistens relativ handwedelig, wenn ich ganz ehrlich bin jetzt, ne? Weil einfach es schneller geht.
Hier kommt noch eine Frage aus dem Chat zu dem Thema. Und die Frage ist, gilt der Glücksmodifikator nur bei kritischen Treffern von Monstern oder auch bei normalen Gegnern?
Auch bei normalen Gegnern. Also man muss dazu sagen, da steht DCC ganz in der Tradition von Dungeons and Dragons. Also alle NSCs sind gleichzeitig auch Monster. Und normale Menschen wären dann zum Beispiel Humanoide mit Waffen. Aber auch ein Ork wäre natürlich ein Humanoider mit Waffen. Deswegen wird es dann auch modifiziert.
Ich glaube, die wichtige Faustregel ist da vor allem, in 99% der Fällen, wenn der Spielleiter auf eine Zufallstabelle würfelt, die dir Schlimmes bedeutet, dann wird dein Glücksmodifikator dagegen gerechnet.
Sehr gut. Die nächste Frage beschäftigt sich mit Hausregeln. Was sind denn eure liebsten oder häufig benutzten Hausregeln? Also Sachen, die bei DCC fehlen oder wo ihr sagen würdet, das mache ich lieber anders.
Der Schild.
Der Schild.
Okay, worauf wir gerade anspielen. In einer der frühesten Ausgabe des Crawl-Fanzines wurde die Schildhausregel eingeführt, dass wer einen Schild führt, sobald er getroffen wird von einem Angriff, noch bevor der Schaden ermittelt wird, sagen kann, ich bekomme keinen Schaden, mein Schild geht kaputt, was eine der heroischsten epischen Fantasy-Aktionen sind und gerade auf niedrigen Stufen, inklusive Stufe 0, den Charakteren noch so ein bisschen eine schöne Verzweiflungsaktion zur Verfügung stellt. Ich weiß jetzt nicht, ob es meine Lieblingshausregel ist, aber es ist die erste, die mir in den Kopf kommt und die erste, die ich erklären werde, wenn ich mit neuen Leuten DCC spiele.
Der Artikel ist übrigens auch bei uns in den Blaupausen erschienen und ist auch auf dem Blog frei abrufbar. Also der heißt, wenn Schilde müssen splittern oder so ähnlich heißt der.
Lass die Schilde splittern, glaube ich.
Genau, so hieß er, ja. Hm?
Also das gilt ja nicht nur für DCC, das gilt eigentlich für alle OSR-Spiele, so eine ganz ganz, ganz weit verbreitete Hausregel.
Ansonsten gibt's bei mir persönlich, wenn ich leite, gerade mit einer Stammrunde, eine endlose Liste an Hausregeln. Es gibt kein offizielles System, wie Stufe 1 Charaktere ausgewürfelt werden. Da habe ich meine kleinen Hausregeln für. Ich habe mir mal selber Tabellen, die vermutlich auch bald übersetzt werden, ich habe es auf Englisch geschrieben, verfasst zu, was passiert, wenn man beim Zaubern krittet, was spannender ist, als einfach nur den Bonus zu verdoppeln und so weiter und so weiter. Und sehr viel Hausregel ist auch immer kampagnenweltabhängig. In meiner eigenen Kampagnenwelt gibt's keine Kleriker, da genauso wie bei Langmar zum Beispiel, da gibt's andere Methoden, an heilende Magie zu kommen.
Wo wir bei den Klerikern sind, gibt es da auch eine sehr verbreitete Hausregel. Also die Kleriker können ja heilen und man würfelt einen Zauberwurf aus und je nachdem, wie hoch der ist, wird eine bestimmte Anzahl an Trefferwürfeln bei dem zu heilenden Charakter eben wiederhergestellt. Und das ist nach oben begrenzt und zwar durch die Stufe. Das heißt, wenn jetzt der Kleriker sehr gut würfelt und da beispielsweise rauskommt, dass er 5 Trefferwürfel heilen würde, aber man Stufe 2 Charakter hat, der hat halt nur 2 Trefferwürfel, dann werden auch nur 2 geheilt. Da gibt es die Hausregel, dass alle 5 Würfel gewürfelt werden und die besten 2 dann genommen werden. Ist auch sehr verbreitet.
Sehr gut. Nächste Frage aus dem Chat. Haben die Helme denn bei euch auch so einen bestimmten Bonus auf die Rüstungsklasse?
Nö, eigentlich nicht. Ich will möglichst wenig Gerechte daran haben und das hat vielleicht ein grandioser magischer Helmet vielleicht mal als zusätzlichen Zaubereffekt, aber einfach Rüstungsklasse +1 möchte ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Das wäre nämlich eine sehr einfache Geschichte, um die Rüstungsklasse höher zu setzen, ohne dabei Nachteile zu haben. In DCC ist es nämlich so, je nach Rüstung würfelt man einen höheren Würfel auf der Würfelkette, wenn es um kritische Patzer geht. Das heißt, je schwerer die Rüstung ist, desto unangenehmer ist das, wenn man damit Missgeschicke hat. Daher möchte ich nicht so gerne die Rüstungsklasse hochsetzen, ohne dass es dafür ein höheres Risiko gibt. Das ist der Grund.
Wobei ich da sagen würde, man kann das ja relativ einfach hausregeln. Das Schild setzt er auch den Patzer hoch. Das heißt, man kann jetzt keine Rüstung haben und trotzdem ein Schild, dann sind die Patzer auch schlechter. Das könnte man mit einem Helm auch so machen. Ich habe darüber mal nachgedacht, ob ich das mache mit dem additiven Rüstungswert. Und dann vielleicht müsste dann höchstens zwei Helmklassen unterscheiden. So, sag ich mal, so einen leichten Helm, der vielleicht plus eins gibt, und dann so einen Topfhelm. Ich würde dem auf jeden Fall dabei einen Nachteil geben auf die Initiative. Beispielsweise ist durch einen Topfhelm einfach die Sicht behindert. In der Regel wird aber davon ausgegangen, dass, wenn man eine Rüstung kauft, da der Helm dabei ist. Weil ein Helm einfach so ein integraler Bestandteil einer Rüstung ist.
In den DCC-Crit-Tabellen ist es öfter, gibt es, ich glaube, mindestens ein, zwei Mal auch Gelegenheiten, wo man eben sein Ohr nicht verliert, wenn man einen Helm trägt zum Beispiel. Also da hat schon einen kleinen Vorteil, auch ohne RK-Bonus.
Ansonsten würde ich bei Modifikatoren für einzelne Rüstungsgegenstände immer so ein bisschen dem Ethos folgen. Ausrüstung, die man in der Stadt kauft, ist uninteressant. Ausrüstung, die man beim Abenteuern findet, ist interessant. Das heißt, auch wenn ich jetzt den mundanen Helden finde, der aber schon auf 13 Generationen an Königshäusern herabgereicht wurde und einfach nur geil aussieht, weil ich als Spielleiter den als den geilsten Flügelhornhelm aller Zeiten beschrieben habe, dann gebe ich gerne meinen Spielern, selbst wenn der mundan ist, einen Bonus, weil sie den haben, weil es nichts ist, was man in der Stadt kauft, sondern wirklich ein besonderer Abenteuergegenstand ist, der dann auch einen persönlichen Bezug für die Charaktere hat. So würde ich es allgemein auch bei Handschuhen, Schuhen oder sonstigen Rüstungsgegenständen handhaben. In der Stadt kauft man sich ein Rüstungsset, beim Abenteuern findet man Einzelgegenstände und die geben dann gerne auch einzelne Boni.
Und die sind natürlich auch immer ein bisschen spannender, weil mit denen eine spannendere Geschichte verknüpft ist. Da ist man ja auch ein Risiko eingegangen, um sie irgendwie zu bekommen.
Ja, oder die können ambivalent sein, ja. Also der Panzerhandschuh, den man nicht mehr ausziehen kann, aber wenn man mit dem angreift und nicht mit dem Schwert, dann kann man damit Leute, weiß ich nicht, wegschleudern oder so. Aber nach und nach verdorrt die Hand.
Wir hatten uns vorhin über die kritischen Treffer bei Monster unterhalten, aber Jonas hatte. Genau, Jonas wollte bestimmt noch was zu den Patzern sagen.
Ach so, ja, da haben wir uns auch im Vorgespräch nochmal drüber unterhalten. Die Patzer der Monster sind gar nicht so klar geregelt. Da ist die offizielle Kommunikation seitens Goodman Games so, Monster haben immer nur ein W4. Warum? Die tragen keine Rüstung. Sollte jetzt ein Monster eine Rüstung tragen, ne, der Goblin-König, ne, oder weiß nicht, die Hexenritterin, dann kann man einfach den Patzerwürfel nehmen, der zu der Rüstung passt. Da kann man sich dann an der Rüstungsklasse des NSC oder des Monsters orientieren. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, es gab auch in irgendeinem Fanzine mal einen Artikel zum Thema Patzer von Monstern, aber da muss ich jetzt gerade passen. Vielleicht war es das jemand der anderen beiden.
Es gab auf jeden Fall im Goodman Forum verschiedene alternative Tabellen für Monsterpatzer, ja.
Ich bin sowieso in DCC ein großer Freund davon, Patzer kontextsensitiv zu halten und nicht immer auf die Tabelle zu würfeln. Ich lasse als Spielleiter sehr gerne meine Spieler beschreiben, wie sie angreifen, und wenn sie mir gerade irgendein richtig abgefahrenes Pirouettenmanöver beschreiben, dann lasse ich ihnen gerne das zur Krux werden und dann gucke ich jetzt nicht, ob die Tabelle überhaupt zulässt, dass sie gegen einen Tisch krachen oder ihr Schwert verlieren. Wenn sie mir halt ein Manöver beschreiben, wo das realistisch klingt, dann gehe ich lieber damit. Klar, schwere Rüstung hat schwerere Konsequenzen, aber die DCC-Patzer-Tabelle ist, glaube ich, die fast schon am unausgereiftesten Tabelle im Grundregelwerk.
Da gilt im Prinzip alles, was immer gilt für Zufallstabellen. Man darf sich als Spielleiter sollte man nicht sich immer sklavisch an diese Ergebnisse halten. Bei Zaubern würde ich das schon immer so lassen, ja. Aber bei einer Begegnungstabelle oder einer Patzer-Tabelle oder auch bei kritischen Treffern kann man zum Beispiel so handhaben, bei kritischen Treffern, wenn das Ergebnis nicht passt, was man jetzt ausgewürfelt hat, nimmt man halt das nächst niedrigere. Dadurch gibt man jetzt dem Spieler oder auch dem Monster keinen unfairen Vorteil, aber es ist dann passender für die Situation. Also letzteres steht im Übrigen auch so tatsächlich im Regelwerk. Genau.
Dazu passend eine weitere Frage aus dem Chat. Was für knifflige Herausforderungen hattet ihr denn schon bei kritischen Treffern oder Patzern, deren Beschreibung das gewürfelte Ergebnis auf eine unpassende Kampfsituation angepasst werden musste, wo man etwas mehr improvisieren musste? Habt ihr da entsprechende Situationen aus euren Spielerlebnissen?
Habe jetzt keine Anekdote, wo ich die Würfeltabelle modifiziert habe. Ich habe nur eine Anekdote, wo ich das Würfeln auf die Tabelle darauf verzichtet habe und kaum lag die 20 da, sofort den Crit beschrieben habe. Das war in einem nicht näher benannten, um Spoiler zu vermeiden, offiziellen Abenteuer, wo die Gruppe gegen ein gigantisches Tentakelmonster am Boden eines großen Loches gekämpft hat und unser Zwerg, der werte Blastor mit dem Blasrohr, ein tapferer Krieger nur mit einem Turmschild und Blasrohr
inspiriert, ausgerüstet, muss ich sagen.
Weiter. Sehr inspiriert. Wurde von einem riesigen Tentakel in das Pit der Bestie, was so ziemlich ein sofortiges Todesurteil ist, reingeschleudert, woraufhin er meinte, er versucht als Mighty Deed of Arms, sich einen Tentakel so mit seinem Blasrohr zu treffen, dass es ihn zurückschlägt. Ich habe gelacht, ihm gesagt, würfel das, und er hat sowohl einen Maxwurf auf dem Deed Die als auch eine 20 hingelegt. Also habe ich natürlich beschrieben, wie dieses Monster ihn mit so viel Schwung zurück auf den sicheren Boden krittet, dass er ohnmächtig neben dem Kleriker landet, der bis jetzt noch nicht mal verstanden hat, dass er eigentlich schon weg war. Das war so mein Lieblings-Krit-Situation.
Das ist ja super. Also bei mir ist es eher so eine Situation, wo ich liebe es nicht, besonders wenn man im Crit der Gegner entwaffnet wird oder durch einen Patzer. Mhm. Das Problem ist nämlich zum Beispiel ein Kampf gegen, ich erinnere mich, einen Kampf gegen einen wilden Affen mit langen Zähnen, der beißen wollte, und dann hat er ihm halt die Zähne ausgeschlagen, ne? Der Charakter, aber das muss man halt ein bisschen improvisieren. Ist natürlich ein bisschen nachhaltiger als ein Schwert, das man dann irgendwie wieder aufpacken, vom Boden greifen musste. Da hat der Affe ihn halt verhauen. Aber das sind dann Situationen, die die Situation eigentlich noch lustiger machen oder unterhaltsamer machen, weil einfach das ein bisschen mehr im freien Fluss ist, als jetzt einfach nur ein sklavisches Abarbeiten von Tabellen.
Entwaffnen bei unbewaffneten Gegnern ist sowieso eine Sache. Im Englischen kann man wenigstens noch einen Wortwitz mit disarmed machen, aber der zählt im Deutschen nicht.
Einfach guter Witz, kann ich mehr.
Mir fällt leider keine spontan ein. Also jetzt, wo Dennis gesagt hat, mit dem Entwaffnen, ja, das regel ich dann auch so. Ne? Zähne ausgeschlagen, Krallen rausgerissen, weiß nicht, Hand verletzt, sowas halt.
Eine sehr beliebte Sache bei mir ist, wenn ich ein halbwegs schwaches Monster habe und gerade einen Schurken habe, der es backsteppt und er mir dann einen Crit würfelt, lasse ich die Tabelle weg und sage, beschreib's mir. Gerade wenn ich weiß, dass ich einen kreativen Spieler zur Hand habe. Da haben die Spieler dann auch ein bisschen mehr von.
Sehr gut. Nächste Frage, die ich übrigens auch sehr interessant finde. Kann ein Zauberkundiger nur Patrone auswählen, die zu seiner Gesinnung passen?
Oh, das Problem...
Ich sag pauschal nein.
Das Problem ist ja, die Patrone haben offiziell gar keine bestimmte Gesinnung. Man kann die Gesinnung aber so ein bisschen rauslesen. Also die Trias ist jetzt sicherlich nicht chaotisch, ne? Aber ist die jetzt neutral oder ist die rechtschaffen?
Das stimmt jetzt so nicht ganz. Viele der Patrone sind auch auf der offiziellen Tabelle der Götter aufgeführt.
Ja, das stimmt.
Und da haben sie eine eindeutige Gesinnung. Aber nicht alle Patrone haben eine eindeutige
Gesinnung. Das stimmt. Ja, aber die Trias zum Beispiel oder Sesrekan. Sesrekan würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, der ist eindeutig chaotisch. Dem ist das aber im Zweifel egal. Der wird vielleicht dafür sorgen, dass ein noch rechtschaffender Zauberkundiger im Laufe der Zeit chaotisch wird. Die Gesinnungen sind ja nicht in Stein gemeißelt. Die können sich ja im Laufe einer Karriere noch ändern.
Außerdem ist ein Patron-Bond ja keine beste Freundschaft, keine wir sind auf ewig glücklich untereinander. Das ist eine, nennen wir es einfach mal, ein Zwangsbündnis von jemand, der Macht möchte und jemand, der Macht bietet. Und wenn die Gesinnungen da aneinander reiben, dann ist es nur noch mehr Potenzial für interessantes Rollenspiel.
Genau, so sieht's aus. Denn man muss immer bedenken, dass DCC ja versucht, diese Appendix N umzusetzen. Die ganz alten Fantasy-Romane, die ganz alten Science-Fiction-Sachen, Science-Fantasy-Sachen. Und so die Patrone, wenn man zum Beispiel jetzt an Elric denkt, der mit dem Chaosgott Arioch verbandelt war, der sein Patron war. Und Elric hat Arioch gehasst. Und Arioch hat Elric auch nicht besonders geliebt. Also das sind, es müssen keine Freundschaften sein. Die müssen auch nicht dieselben Ziele verfolgen. Das ist ein Handel.
In dem Zusammenhang kann man vielleicht auch mal sagen, ne, die Gesinnungen, da muss man sich wirklich von dem Konzept verabschieden. Rechtschaffen heißt in irgendeiner Form gut und chaotisch heißt in irgendeiner Form böse. Mein Paradebeispiel ist ja immer, chaotisch kann auch bedeuten, ich bin irgendwie ein friedlicher Anarchist, der einfach nur keine Herrschaft möchte. Es kann aber auch sein, dass ich einfach jemand, der krasse Egoist bin, der ja plündernd durch die Lande zieht. Genauso der Rechtschaffende, das kann jemand sein, der eine Demokratie erschaffen will und da ganz fortschrittlich ist. Und das kann jemand sein, der ja ein Law-and-Order-Regime möchte, weil er sagt, ja, nur wenn wir hier ganz strenge Regeln haben, dann geht's den Leuten überhaupt gut und damit eigentlich schlechte Dinge tut. Und Neutralität kann zum Beispiel bedeuten, mir ist alles egal. Neutralität kann aber auch bedeuten, ich bin auf Balance der kosmischen Kräfte aus.
Ein gutes Beispiel dazu ist die Tatsache, dass das Grundregelwerk davon ausgeht, alle Elfen sind chaotisch. Nicht, weil sie irgendwie böse Kreaturen sind, die alle Dämonenpakte machen, das machen nur 90%, sondern weil die Elfen so langlebig und in ihrer eigenen Kultur drin sind, dass diese 0815 Standardverhaltenskodizes, die diese Menschen dieses Jahrhundert wieder interessant finden, ihnen einfach egal sind, weil in den nächsten 50 Jahren glauben die eh schon wieder an was anderes. Das ist jetzt nicht böse, das heißt nur einfach, ihr Moralkodex, selbst wenn sie einen Rechtschaffenden haben, an den sie sich selber ständig halten, ist einfach weit ab von dem, was als ein normaler Lawful Codex gehandhabt wird.
Ich finde das Gesinnungssystem ohnehin ganz interessant, dass er eben nur diese drei Ausprägungen hat und nicht noch Gut und Böse da reinkommt. Insofern lohnt es sich da immer einen Blick drauf zu werfen. Und das ist natürlich auch nochmal ein bisschen abhängig davon, wie man das in seinem Kampagnen-Setting so macht, was man so mitgebaut hat. Die nächste Frage ist ebenfalls sehr interessant und ich würde die gerne in zwei Teile gliedern. Es geht nämlich um Glückspunkte. Die Frage ist, wie man das Zurückgewinnen von verbrannten Glückspunkten handelt, wenn die Charaktere verschiedene Gesinnungen haben. Bleiben wir mal erstmal beim ersten Teil. Wie bekomme ich denn mein verbranntes Glück überhaupt zurück?
Erste Aussage gar nicht. Zweite Aussage, wie alles bei DCC, durch epische Abenteuer und große Taten und den Segen der Götter persönlich.
Außer du bist Halbling oder Dieb.
Ja, dann am Ende des Tages.
Ja, genau. Aber wenn man jetzt als Zauberkundiger oder als Elf einen Auftrag seines Patrons erfüllt, wenn man als Kleriker seiner Gottheit dient, wenn man jetzt als, weiß nicht, man ist eine Barbarin und man erobert ein neues Land im Auftrag des Stammes, ne, all solche Dinge, so epische Dinge, die eben auch zu dem Hintergrund, zu dem, was sich der Charakter verschrieben hat, passen, dann darf es da durchaus Glückspunkte wieder geben.
Glück ist eine sehr abstrakte Ressource. Glück ist nicht, was wir im Allgemeinen als, hey, glücklicher Kerl bezeichnen würden, sondern es ist eine Mischung aus dem Willen der Götter, dem Schicksal als solches und ein bisschen auch dem eigenen Selbstvertrauen. Und wann immer man irgendwas macht, was eine dieser drei Achsen stärkt, hat man sich soeben für einen Glückspunkt qualifiziert. Die wichtige Frage dabei ist, das darf jeder Spielleiter für sich handhaben, kann man nur auf seinen Maximalwert gehen oder kann man sein Glück auch darüber hinaus steigern? Ich persönlich lasse diesen Zurückgewinn von verbrannten Glückspunkten nicht über das erwürfelte Maximum rausgehen, außer die Götter persönlich greifen wirklich mal ein, aber wenn man sich eben durch eine bedeutende Aktion Glückspunkte zurückgewinnt oder wenn man eine sehr bedeutende Aktion macht, dann darf man dadurch auch Glückspunkte gerne zurückgewinnen.
Es gibt manchmal auch in Abenteuern explizit die Ansage, ja, da und dafür bekommen die Charaktere wieder Glück zurück. Zum Beispiel, wenn es ein Abenteuer ist, wo diese Gesinnungen eine sehr große Rolle spielen. Es gibt manchmal auch sehr, sehr abgefahrene Dinge, wofür Charaktere Glück zurückbekommen. Da will ich jetzt gar nicht auf ein Abenteuer besonders eingehen, aber da gibt es so Wesen, die manchmal zum Beispiel anderen Wesen Glück absaugen und wenn man das dann umbringt, dann kriegt man das abgesaugte Glück beispielsweise. Also manchmal sind es auch sehr abgefahrene Dinge, durch die man Glück wiederbekommt.
Jetzt haben wir die Situation, man bekommt eben Glück durch besondere Taten. Und jetzt kommt eben der zweite Teil der Frage, wie das denn eben mit verschiedenen Gesinnungen läuft. Beispielsweise die Tat ist, die Gruppe soll den Tempel eines rechtschaffenden Gottes befreien. Bekommt dann der chaotische Charakter am Ende dann auch Glückspunkte oder bekommt er das nicht, weil er eben gar nicht dem rechtschaffenden Gott irgendwie dient, weil er eben chaotisch ist in seiner Anlage?
Ja, die bekommt er nicht, natürlich nicht. Er kriegt eher Ärger, wenn er das macht.
Würde ich jetzt ein bisschen mehr von dem chaotischen Charakter als solches abhängig machen. Je nach Setting sind die Götter sehr ignorant und wenn der rechtschaffende Gott, dessen Tempel gerade befreit wurde, sich nicht wirklich mit seinen Sterblichen auseinandersetzt, die diese Aufgabe für ihn gemacht haben und dieses Glück seinen Segen repräsentiert, dann kriegt halt jeder seinen Segen, dann hat das abgehandelt. Wenn der chaotische Charakter hingegen selber Kleriker ist und selber einen persönlichen Draht zu den Göttern hat, ui, dann gibt's Ärger.
Ja, und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass der dann kein Glück zurückbekommt, denn das ist ja ein Abenteuer. Es gibt bald das nächste Abenteuer und da ist es vielleicht genau umgedreht, dass es eher darum geht, ein Königreich in Chaos zu stürzen, was natürlich ein sehr chaotischer Akt wäre und dementsprechend dem chaotischen Charakter Glück zurückgeben könnte, aber natürlich nicht dem Rechtschaffenen.
Man muss ja bedenken, dass bei DCC Attributspunkte nicht irgendwie automatisch durch Stufenaufstieg dazukommen, wie mit anderen Systemen, wie zum Beispiel im aktuellen D&D. Das gibt es nicht. Die sind sehr, sehr, sehr kostbar. Daher sowas zurückzugewinnen, wenn es einmal ausgegeben wurde, das ist schon eine signifikante Geschichte, ebenso wie man durch eine Wiederbelebung vielleicht mal einen Punkt Konstitution verliert. Man geht nicht davon aus, dass das wiederkommt. Nein. Aber es kann passieren. Es wird passieren. Vielleicht.
Gibt einen sehr großen Unterschied zwischen verschiedenen Kampagnen hervor. Die eine Kampagne ist so aufgebaut, dass Glück wirklich diese schwindende Ressource ist und irgendwann dann die ganze verbrannte Abenteurergruppe sich mit Glück 4 und 5 zur Ruhe setzt, weil sie sich sagt, unsere Heldentage sind vorbei, wir haben all unser Glück aufgebraucht, metaphorisch wie auch auf dem Charakterbogen. Oder eben das, wo wirklich Glück eine Ressource ist, die kommt und geht und die ist und die einen ständigen Flux hat, was ein sehr viel wilderes Spiel erlaubt, aber gleichzeitig auch ein bisschen da eine Anpassung der Herausforderungen benötigt. Das ist mehr jetzt schon eine Spielstil als eine Spielintentionsfrage.
Das stimmt. Es gibt je nach Hintergrund werden auch andere Regelungen. Ich spreche nur an, dass es bei Lenkmar ist, es ist Glück was ganz anderes, das sogar absolut im Fluss ist, auch während des Abenteuers hoch und runter geht. Und das ist ein eigener Mechanismus. Es kann eben von eine Art von Gnade der Götter sein. Es kann aber auch irgendwie so eine Energie des Schicksals sein, die mit der Zeit zurückkommt. Oder das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann man sich ja netterweise selbst überlegen in diesem System, wie man das handhaben möchte.
Die nächste Frage aus dem Chat beschäftigt sich mit zwei Zaubersprüchen. Und zwar ist die Frage, wie genau ist das Verhältnis von Pakt mit einem Patron und Anrufung eines Patrons? Damit wir erstmal diesen Teil abgehandelt haben. Wie schaut es da aus? Was ist das eine und was ist das andere? Was ist der Pakt mit einem Patron?
Ein Pakt mit einem Patron ist erstmal regeltechnisch ein Zauber. Bekommt man, wenn man den vielleicht auf Stufe 1 auswürfelt. Elfen haben den immer. Und man kann ihn natürlich später auch finden. Und man kann diesen Zauber einerseits auf sich selbst wirken. Man kann dann, wenn man den auf sich selbst wirkt, also eine Verbindung eingehen mit einem Patron. Und je nach Würfelergebnis ist diese Verbindung stärker oder schwächer. Man kann aber auch, wenn man dann diesen Pakt geschlossen hat, andere Leute da noch, kann für die auch einen Pakt schließen. Und wenn man dann den Pakt mit einem Patron erfolgreich gewirkt hat, dann bekommt man immer auch den Zauber Anrufung eines Patrons. Also wenn man, oder anders, wenn man den Zauber Pakt mit einem Patron auswürfelt oder als Elf automatisch bekommt, bekommt man auch immer Anrufung eines Patrons.
Das blockiert dann nur einen sozusagen Spellslot und nicht zwei.
Genau.
Weil die beiden immer als sozusagen ein Zauber agieren.
Genau. Und Anrufung eines Patrons ist dann ein Zauber, dessen Wirkung abhängt davon, welchen Patron man jetzt genau gewählt hat, beziehungsweise mit dem Wählen ist das so eine Sache. Wenn man jetzt im Laufe der Kampagne erst diesen Pakt mit einem Patron schließt, dann ergibt sich das in der Regel aus der Geschichte. So viel erstmal dazu.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt als Zauberkundige ein dämonisches Horn gefunden habe von einem gewaltigen Reptilienwesen und dieses Horn erlaubt mir, eine Anrufung eines Patrons zu machen, obwohl ich gar keinen Pakt eingegangen bin? Wie würdet ihr sowas denn handeln? Ist das dann möglich oder wäre das gar nicht machbar, weil du gar keinen Pakt hast, sondern nur die Anrufung wirkst?
Ja, aber das ist natürlich ein magisches Artefakt und magische Artefakte in DCC sind immer explizit beschrieben meistens, wenn man in die offiziellen Abenteuer schaut. Meistens würde dann zum Beispiel da drin stehen, dass man diese Anrufung dann mit einem vordefinierten Würfel macht und einem vordefinierten Bonus, der eben nicht von dem eigenen Charakter abhängt. Und dann würde ich das natürlich zulassen, aber aus einer rein rollenspielerischen, welttechnischen Sicht versetzt euch in die Rolle des Patrons und bei euch klingelt abends 23.30 Uhr das Telefon mit Nummer unbekannt. Ich würde nicht rangehen.
Es kann natürlich auch sowas sein wie ein Fluch oder ein Handel, der den Patron an dieses Horn gebunden hat. Dann könnte das natürlich einfach funktionieren, genau wie Vardo gerade beschrieben hat. Aber es könnte natürlich durchaus sein, dass der Patron danach böse ist, ein bisschen verschnupft ist mit dem Zauberwirker oder erstmal den Pakt haben will mit ihm. Das kann natürlich alles passieren. Das Schöne bei magischen Gegenständen in DCC ist ja, dass sie fast immer von sich allein eine ganze Geschichte auslösen können, die für vielen, vielen Abenteuer führen kann.
Hier eine ganz kurze Frage. Ändert sich der Glücksmodifikator direkt beim Verbrennen von Glück?
Ja.
Da war ich mir gerade nicht sicher. Ich habe es im Grundregelwerk lange nicht nachgeschaut. Aber ich dachte, dass der Glücksmodifikator bei Level... Ah nein, okay, ich erinnere mich. Man hat auf Level 0 einen W30-Tabellenwurf, mit dem ein gewisser Modifikator bestimmt wird, der vom eigenen Glück abhängt. Je nachdem, unter was für einem Sternsymbol man geboren ist. Wenn man unter dem Stern... Oder unter was für Umständen. Wenn man unter dem Stern des Bullen geboren wurde, kriegt man zum Beispiel mehr Schaden im Nahkampf, unbewaffnet. Und dieser Modifikator, der verändert sich nicht mit dem Glück, aber der Glücksmodifikator verändert sich wie jeder andere Attributsmodifikator auch bei sich senkendem Attribut.
Ja, also dadurch, dass man ihr Glück ausgibt, ist das Attribut ein anderes und dann ergibt sich bei einem anderen Attributswert einfach ein anderer Modifikator. Und das ist dann sofort wirksam.
Hier schließe ich eine andere Frage an. Ich glaube, ich habe jetzt auch verstanden, worum es geht. Wie schaut es mit den Modifikationen bei den Attributen aus, wenn die Stärke über 18 ist oder vielleicht sogar unter 3? Ändern die sich dann nochmal extrem? Also gibt es da eine Tabelle für oder nicht?
Also ich habe gerade Mutant Crawl Classics vor mir liegen. dort ist nämlich die Tabelle etwas größer. Und zwar geht dort die Tabelle bis 24. Das hat damit zu tun, dass man bei Mutant Crawl Classics als Mutant da ziemlich krasse Veränderungen der Attribute vornehmen kann. Und ja, da ist es dann so, 18 bis 19 ist plus 3, 20 bis 21 ist plus 4, 22 bis 23 ist plus 5 und 24 ist plus 6. Für 1 und 2 gibt's leider keinen Wert. Jetzt müsste man höchstens mal in OD&D oder AD&D nachgucken. Und einfach das nehmen. Moment, das tue ich gerade mal.
Solange meine kurzes Assessment dieser Situation. Der große Unterschied zwischen Systemen, wo sowas weiter skaliert und Systemen, wo es nicht tut, ist ein bisschen die Intention. Diese Attributswerte sollen eigentlich in erster Instanz jetzt mal nur Spielercharaktere darstellen. Modernere D&D-Ableger haben dann versucht, dieses Attributsystem auch aus Kohärenz auf Monster zu erweitern. Aber ein Drache hat natürlich mehr als Stärke 18. Der hat aber, naja, da muss man dann aber nicht auf die gesamten Werte als solches eingehen. Da interessiert mich, was hat der für einen Angriffswert, was hat der für einen Schadenswert. Ich spiele hier kein Baukastensystem, wo ich wirklich immer fair gebalancete Encounter auf Stufenabhängigkeit designen muss. Deswegen ist sowas eigentlich nicht nötig. Und wenn ich dann irgendwelche Attribute habe, die gerne mal über 18 gehen, weil irgendwelche Spieler irgendwelche Pakte geschlossen haben, irgendwelche Items gefunden haben, dann würde ich persönlich das einfach bis hinter den Tod mit plus 1 weiter skalieren lassen, weil Schritt von 17 auf 18 ist plus 1, von 18 auf 19 weiter. Wenn MCC da jetzt eine Tabelle hat, dann würde ich vermutlich die verwenden, aber ich finde, wenn man schon mal so hoch schafft, dann darf man auch gerne für jeden einzelnen Schritt belohnt werden. Und Attribute, die unter 3 sinken, sind meistens ein, gelinde gesagt, Todesurteil für die Abenteurerkarriere oder den Charakter als solches.
Ja, ich habe jetzt gerade mal spaßhalber nochmal in AD&D 1 nachgeschaut. Da wird auch nur von 3 bis 18 die Tabelle aufgemacht, einfach weil, wie Bardo schon gesagt hat, man würfelt ja mit 3 wie 6 die Attribute aus und da geht's ja nur von 8 bis, geht's nur von 3 bis 18. Für mehr ist es deshalb nicht ausgelegt. Und damals wurden auch nicht die Attributswerte aufgrund der Abstammung, also ist man jetzt Zwerg oder Elf, angepasst. Deswegen ist das tatsächlich für Spielercharaktere nur in diesem Rahmen.
Sehr gut. Wir haben die Zeit noch für eine Frage aus dem Chat. Ich hätte jetzt noch eine kurze Zwischenfrage gestellt an euch. DCC basiert ja sehr auf dem Anhang N. Mit welchem Anhang N-Titel sollte ich denn starten, eurer Meinung nach? Bitte nur ein Buch nennen.
Ich persönlich habe mich erst mit einer dieser Büchereien ausgiebig befasst. Und wenn man auf so eine gewisse Box steht, die vor kurzem rauskam und nicht super leicht erhältlich, aber super toll ist, dann würde ich natürlich die Swords and Deviltry-Reihe Fritz Leiber, Buffett and the Grey Mouser empfehlen. Und dann würde ich da auch einfach gleich mit dem ersten Band anfangen. Da hat man ein sehr konkretes Gefühl für diese eine Bücherreihe. Und dieses eine Setting, das man, wenn man diese Lankmar-Box besitzt, ja auch konkret bespielen will.
Ja, würde ich auch machen, vor allem, weil die Bücher ein bisschen zugänglicher sind. Ich glaube schon, dass man Jack Vance auch gelesen haben sollte. Also vielleicht ein paar Kurzgeschichten, also Die sterbende Erde, Dying Earth, sollte man vielleicht mal reingeschaut haben.
Auch sehr schön.
Ich muss gestehen, ich kenne einfach zu wenig, um das jetzt um zu sagen, das muss man unbedingt gelesen haben. Ich finde, man muss auch wenn das jetzt nicht direkt Fantasy ist, aber man sollte mal Lovecraft gelesen haben, weil dort eben ja auch die Magie zum Beispiel ganz anders ist als diese Standard-Magie, die man jetzt aus neueren D&D-Editionen kennt. Na, also da ist Magie eine unfassbar gefährliche, aber auch unfassbar mächtige Sache. Das kommt da sehr gut zur Geltung, auch wenn das Setting natürlich eher 1920er, 1930er ist.
Sehr gut. Zwei Fragen noch. Die letzte hebe ich mir für den Schluss auf, weil sie recht schnell zu beantworten ist und im Grunde keine Regelfrage im eigentlichen Sinne ist. Aber die Frage aus dem Chat zum Thema Rücken- und Flankenangriffe würde ich gerne noch aufgreifen. Und zwar gibt es hier die Frage, es scheint wohl keine Modifikatoren für Rücken- oder Flankenangriffe im Regelwerk zu geben. Ist das richtig oder habe ich die nur nicht gefunden? Fragt Daimonium.
Er hat recht und es gibt sie nicht und ich bin auch froh drüber. Rückenangriffe werden vom Dieb geregelt oder gehandwedelt. Also über einen hinterhältigen Angriff, aber es gibt keine Flankierung in die CC, genau.
DCC schreibt sich ja auf die Fahnen, dass man es mit oder ohne Battlemap spielen kann. Und diese Flanken- und Rückenangriffe machen ja meistens dann Sinn, wenn man auch eine sehr genaue Positionierung hat. Natürlich kann man das auch gut beschreiben, aber dann machen sie natürlich besonders viel Sinn. Und da setzt DCC einfach gar nicht so sehr auf die Battlemap an der Stelle, sondern ist dann sehr ähnlich zu Oldschool-Rollenspielen oder OSR-Systemen, wo man sagt, das sind halt Regelungen, die sich aus der Situation ergeben, wo der Spielleiter dann sagt, das darfst du einen höheren Würfel auf der Würfelkette würfeln, zum Beispiel.
Ich bin sehr begeistert, dass wir es bis hierhin in dieser Folge geschafft haben, sozusagen ohne über die alte Philosophie Regelungen über Regeln richtig zu reden, weil das wirklich so im Herzen von DCC steht. Wenn die Spieler der Ansicht sind, ich habe mir gerade eine Situation erschaffen, die mir einen positiven Modifikator geben sollte und der Spielleiter sich denkt, warum nicht, dann soll er auch einfach diesen positiven Modifikator geben. Gerade was Jonas gerade gesagt hat, ganz am Anfang hatten wir es von der Würfelkette, einen Schritt weiter oben, einen Schritt weiter unten. Da muss man nicht drüber diskutieren, ist das jetzt angemessen, +2 oder +1 zu geben. Genau dafür ist diese Würfelkette. Du kriegst einen Schritt auf der Würfelkette als Belohnung für deinen coolen Vorteil. Und das ist einfach so ein bisschen die Standardlösung aller Fragen in DCC. Sollte ich dafür einen Modifikator bekommen? Wenn alle am Tisch der Ansicht sind, ja, dann gibt man einfach einen Schritt auf der Würfelkette.
Ja, sehr gut. Die letzte Frage beschäftigt sich mit dem Purpurplaneten. Hat der Purpurplanet besondere Regelerweiterungen? Und ich würde mal ganz grob eine erste Antwort haben, aber ich glaube, Dennis hat ja ein bisschen mehr daran gearbeitet. Soweit ich weiß, hat er keine Regelerweiterung, denn die einzige große Regelerweiterung, die es für DCC bislang gab, ist das Annual, also dieses Jahrbuch. Da sind neue Regeln drin und die Idee ist ja, dass das Regelwerk an sich gar nicht so viele neue Zusatzregeln haben sollte. Also, dass dieses Buch eigentlich völlig ausreicht für die Zukunft. Aber vielleicht hat Dennis ja noch irgendwie das ein oder andere bemerkt beim Purpurplaneten.
Ja, möglicherweise. Zum ersten, jein. Also wirklich neue Regeln sind auch da nicht darin. Es gibt möglicherweise eine neue Charakterklasse darin, die ein paar eigene Mechanismen hat. Ja, vielleicht. Ja. Ne? Da wir uns auf einem anderen Planeten befinden, ist natürlich die Macht von bestimmten Patronen oder Göttern ein bisschen anders. Also die Magie funktioniert nicht ganz wie gewohnt, wenn man auf dem fremden Planeten unter einer merkwürdigen Sonne herumabenteuert. Keine wirklich neuen Regelmechanismen, ein paar Sachen verhalten sich ein bisschen anders, sind mächtiger oder weniger mächtig oder funktionieren gar nicht. Einfach weil man nicht mehr zu Hause ist. Nicht in Kansas, sondern sonst nirgendwo. Gar nicht.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank für alle Fragesteller und Fragestellerinnen, die hier im Chat uns mit Fragen gelöchert haben. Das ist super. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Und dann vielen Dank an den Rat der Weisen, der hier das Ganze beantwortet hat. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir das machen. Ich fand das für mich sehr gelungen, diese Idee. Und hoffe, dass wir das in regelmäßigen Abständen immer wieder mal machen können.
Sehr gern. Vielen Dank.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand's auch sehr schön. Und vielen Dank für die Fragen.
Alles klar. Ich wünsche allen noch viel Spaß auf der Conspiracy.
Tschüss. Tschüss.
außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.